Da sag mal drauf. Hallo.
Okay, Mikrofon läuft. Mikrofon checkt.
Sag mal alle da. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to Dorf. Leider ein bisschen verspätet, wahrscheinlich. Noch sind wir in der Zeit, aber ich schätze mal, dass ich das morgen nicht so schnell schaffe. Aber wir sind ja da.
Ja, genau. Wir nehmen nämlich heute am Freitag auf. Und ich weiß nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber wahrscheinlich nicht am Samstag.
Vielleicht, mal schauen, ja.
Samstagabend aber vielleicht, frühestens, keine Ahnung.
Ja, im Laufe des Samstags. Und wenn du das jetzt erst am Sonntag hörst, dann sorry. Dann habe ich es doch erst am Sonntag gemacht. Genau, was geht, Robert? Wie geht's dir?
Gut geht's mir. Ich habe mir gerade ein Riegele aufgemacht. Das klingt wie so ein Werbung einfach. Ein leckeres.
Robert, du kannst, weißt du was? Ich habe richtig Bock. Das habe ich nämlich schon lange noch mal gemacht. Ich trinke mit dir ein Bier. Erzähl einfach unseren Zuhörern ein bisschen was über dein geiles Riegele Bier und ich hole mir schnell auch ein Bier.
Okay. Ja, was soll ich sagen? Ja, also Riegele ist ja eine Brauerei in Augsburg und die, finde ich, tatsächlich das bisher beste alkoholfreie Bier gemacht haben oder machen, das ich bisher getrunken habe. Und deswegen kaufe ich mir das immer ganz gern. Also wenn ihr Lust auf alkoholfreies, ich weiß nicht, wie das alkoholhaltige Helle schmeckt, aber das alkoholfreie Helle und das alkoholfreie Weißbier, die beiden sind auf jeden Fall zu empfehlen. Wir kriegen dafür leider nichts. Das wäre eigentlich mal eine gute Idee. Ich habe mir echt schon mal überlegt, Basti, jetzt bist du ja wieder da. Ich habe mir echt schon mal überlegt, ob ich nicht diese Brauerei einfach mal anschreibe.
Prost.
Ah, Prost. Aber was trinkst du da für eine ekelhafte Plörre?
Ein Becks, ja, ein super standardmäßiges Bier.
Ich habe mir echt mal überlegt, warte, jetzt nehme ich mal einen Schluck. Schmeckt nach Freiheit, Männlichkeit.
Ganz viel Östrogen ist, glaube ich, in so einem alkoholfreien Bier auch drin, gell?
Ah, okay, cool.
Das hebt nämlich den Alkohol wieder auf. Das wird da reingemischt. Ja, ja.
Nee, ich habe mir echt mal überlegt, ob ich nicht der Brauerei einfach mal eine Mail schreibe und sag, ja, wir haben da so einen Podcast, keine Ahnung, machen wir schon seit zig Jahren. Wir haben, also sind halt klein und so, aber ich mag euer Bier voll gern. Können wir das nicht so machen,
und
dass ihr uns einfach...
letztes Jahr in den Top 100 der Comedy-Charts.
Stimmt.
Der Podcast.
Stimmt. Und können wir es nicht so machen, dass ihr uns halt sponsert? Meine, das muss jetzt nicht viel sein. Also irgendeine Kleinigkeit. Entweder so eine Bier-Flatrate, das wäre cool.
Ja, so 2 Kästen Bier im Monat für jeden von uns.
Das ist ja nichts für die.
Ja, eben. Aber für uns wäre das halt, da hat man immer Bier. Und immer leckeres, das beste, allerbeste Bier. Das wurde ja sagen, das Riegele-Bier. Das ist das allerbeste. Aber
also du meinst jetzt für jeden 2 Kisten Bier?
Ja.
Das kriege ich nicht weg.
Na, aber das kann man ja dann ein bisschen verteilen und Werbung. Was schon da, trink mal Riegele. kommst du mal vorbei, trinkst du Riegele bei mir. Ja,
ja, so ein Kasten.
Oder ich komme vorbei, bring da Riegele mit.
Ein Kasten alkoholfreies würde mir echt reichen. Oder auch, wir nehmen auch Geld. Also so ist es nicht. Jeder so 2 Kasten oder so 10.000 Euro.
Das wäre auch okay. Das wäre auch in Ordnung. Dann können wir uns nämlich von den 10.000 Euro auch selber einfach Bier kaufen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
Ja, aber mach das mal. Schreib dir mal Ohr. Das ist eine gute Idee.
Ja, ich habe mir das schon überlegt. Aber ich habe mir das echt schon mal überlegt. Ja. Aber dann gleichzeitig habe ich den Gedanken gehabt, ich weiß ja nicht, wie die so drauf sind. Also, das ist ja eine Brauerei. Deswegen schätze ich die automatisch konservativ ein.
Okay.
Vielleicht sind die ja irgendwie so drauf und ich will die gar nicht unterstützen.
Ja gut, das war's denn, aber das kann man ja rausfinden.
Oder die wollen uns gar nicht unterstützen, weil die sagen, also linke Zecken brauchen wir nicht.
Ja, aber quasi fast kostenlose Werbung, die nehmen die schon mit. Aber da muss man halt das Social Media vielleicht verfolgen, von denen.
Muss ich mal schauen.
Das ist, glaube ich, muss man mal schauen. Aber ich glaube schon, die sind gut, weil die machen ja gutes Bier.
Ja. Die machen auch andere Sachen. Sind, die machen auch Spezi.
Ja, schon, ja.
Also jede Brauerei macht Spezi, oder?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass das richtig billig ist zu machen einfach.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich, wenn du Cola und Orangen- oder Zitronenlimo anbietest. Ja, Orangenlimo. Und dann machst du halt auch Spezi, weil das ist quasi das, was rauskommt, wenn man es zusammenmischt.
Ja, aber da gibt's auch ekelhafte Spezies, gell?
Ich habe noch nie einen ekelhaften Spezies.
Doch. Es gibt schon, ich war es noch als Kind, wir haben oft, also das ist jetzt auf Jammern auf hohem Niveau, aber wir haben oft so Getränke gehabt daheim, zum Beispiel also Spezi, und das waren immer so, das war immer so das Allerbilligste, was es so gibt, gell? Irgendwie so Kasten Spezi, der ganz wenig nur kostet. Und das hat immer nicht so geil geschmeckt. Und ich war als Kind wirklich teilweise neidisch. Kennst du nur Krachel?
Ja, ja, ja.
Die sind 100 verschiedene Geschmacksrichtungen irgendwie gibt. Mhm. Und auf der Duld vor allem hat es immer gegeben.
Mit diesem Bügelverschluss sind die, glaube ich. Gell?
Ja, mit dem Schnapperl-Ding, ja. Genau. Und da war es ja nur ein Kumpel von mir damals, der hat immer Krachel daheim gehabt. Und das war halt super sick. Und dann bin ich zu meinem madigen Scheißspezi heimgegangen. Der hat auch nicht geschmeckt. Der hat nicht gut geschmeckt, der Spezi.
Ja, nee, ich fand Spezi immer cool. Wir hatten nie welchen daheim. Wir hatten immer einen Kasten Bluna daheim. Kennst du das noch? Das gibt's gar nicht.
Oh, mhm. Ich habe doch mal ein Video gemacht, das inspiriert von der Bluna-Werbung war.
Weiß ich nicht mehr.
Es gibt ja ganz bekannte Bluna-Werbung, wo er halt auf dem Sprungbrett, also so im Freibad, auf so einem Turm steht und dann in.
Das ist, daher kommt das Video.
Also das wollte ich quasi rekreieren.
Achso, ich dachte, genau. Das hast du dir einfach einfallen lassen. Das ist so ein kreativer.
Nein, das war schon geklaut.
Also vielleicht aber erklärst ja du mal kurz, legendär. Was da passiert, damit man checkt, worüber wir reden.
Achso, ja, die Leute, die quasi gar keine Ahnung haben und das nicht wissen, na schwann, ja, die Bluna-Werbung. Jemand sitzt halt da, trinkt und eine Limo steht auf dem Tisch und im Hintergrund ist ein Sprungturm und da springt einer vom Sprungturm, landet aber nicht im Becken, sondern in der Bluna.
Quasi so ein bisschen also im Filmemachen nennt man das Forced Perspective, also
genau.
Und es wird suggeriert, dass die Tasse oder das Glas steht ja weiter vorn und der Turm ist ja weiter hinten, aber der Trick ist dann, dass das, was hinten passiert, halt vorne sich auswirkt. Also so ein kleiner Perspektiventrick.
Genau, und ich bin ja in die Down-to-Dorf-Tasse gesprungen.
Genau.
Ja. Und das war abenteuerlich, weil ich habe das so ausgemacht mit so einem Bademeister, aber in Passau in dem Freibad gibt's irgendwie so mehr Bademeister. Mhm. Was, also so, die haben einmal frei oder so, dann sind andere Leute da. Und an dem Tag, wo ich gefragt habe, habe ich es nicht geschafft, weil da waren schon zu viele Leute im Freibad. Ah, okay. Dann bin ich am nächsten Tag ganz in der Früh halt ins Freibad gegangen, gell? Und habe halt dann bei diesem Sprungturm so ein Stativ aufgestellt.
Ach, gell? Wirklich? So aufwendig hast du das gemacht?
Ja, das musst ja.
Ich dachte, das war einfach random. Du hast es irgendwie zufällig dein Handy da laufen lassen und dann, dass du da mit Stativ und so gearbeitet hast.
Ja, aber das muss ja von der Perspektive, das muss ja passen, dass sie da in die Tasse reinspringen.
Ja, ja.
Also, genau, und dann habe ich das mit dem Stativ rumprobiert, reingesprungen, geschaut, ob das irgendwie gut ausschaut und so. Und dann irgendwann ist auch so ein anderer Bademeister gekommen und hat gemeint, dass die Leute beschwert, dass ich da so filme und so. Weißt du, wegen die Kinder, ja.
Ja gut, im
Sprungturm. Aber ich war alleine, also da war niemand am Sprungturm, weil das ganz in der, was schon ganz früh war. Und da sind halt ein paar Hanseln irgendwie rumgelegen und da haben sich gleich die Eltern beschwert anscheinend. Aha. Was ich da mache. Weil ich habe das Stativ auch nicht einfach so neben den Beckenrand gestellt, sondern so, das sind dann so Steinbänke und dahinter ist so Gestrüpp und ich musste das hinter die Stein, also ins Gestrüpp stellen, das Stativ, weil die Tasse auf der Steinbank stand.
Ah, okay, ja, verstehe.
Dann hat es vielleicht auch nur so ausgeschaut, dass da wieder sowas
schon so versteckt. Das hat exakt so aber ausgeschaut. Als hättest du deine Tasse da auch noch hingestellt, damit man es auch nicht sieht.
Aber ich habe da gar nicht so gedacht halt.
Ja.
Also null. Ich habe mir dann sogar extra einen Kaffee gekauft, dass ich den in die Tasse füllen konnte und so. Ja, genau. Naja. Aber komm mal auf TikTok, Oshan. Ich weiß nur noch mal, was das für ein Account war. Also ich glaube, da habe ich gar keinen Zugriff mehr oder so.
Ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite von Bluna, weil ich glaube, das gibt's ja auch nicht mehr, oder?
Schon lange nicht mehr gesehen. Aber es konnte auch sein, dass die einfach nicht mehr so viel werben.
Nee, also wenn ich habe jetzt das nur überflogen und der Anfang ist schon ein bisschen kritisch, muss man ehrlich sagen. Wenn man sich anschaut, die Marke wurde ursprünglich am 27. März 1939 irgendwie in Köln eingetragen und dann 1941 wurde dann nochmal, nee, hier, die Wortbildmarke wurde, ist in der Veröffentlichung des Deutschen Reichspatentamtes am 28. August 1942 erkennbar. Keine gute Zeit in Deutschland, sag ich jetzt mal, also Unternehmensgeschichten aus der Zeit haben meistens was mit Enteignungen anderer Leute zu tun. Und zwar der Juden natürlich. Aber da steht auch, dass die alle, dass es ab seit dem 16. September 97 zur Afri-Cola-Marke gehört. Vielleicht sieht man es deshalb nicht mehr.
Das könnte sein, ja. Ach, interessant. Ich glaube, Fanta ist auch von den Nazis erfunden
worden. Ja, ja.
Weil Coca-Cola quasi Deutschland boykottiert hat. Also da hast du halt, also es ist krass, wie lange es Coca-Cola schon gibt.
Aha. Gibt schon
und
ewig.
Und dann gab es aber Cola mehr halt in Deutschland. Und dann war das, glaube ich, die Fanta war, glaube ich, die Antwort. Die deutsche Antwort drauf. Ja. Also habe ich mir gekehrt, ich weiß nicht, vielleicht ist das vielleicht gefährliches Halbwissen.
Nee, das habe ich und auch schon. Also Fanta Coca-Cola ist auf jeden Fall eine deutsche Erfindung. Ich will es nur ganz kurz. Geschichte. Da die kriegsbedingte Verknappung der Rohstoffe die Produktion von Coca-Cola in Deutschland erschwerte, wurde die Ausgabe des Getränks nach der Verhängung der US-amerikanischen Sanktion 1940 durch den damaligen Leiter der Coca-Cola GmbH in Essen, Max Keit, rationiert. Gleichzeitig entwickelte die deutsche Coca-Cola Chemiker Wolfgang, ist ja wurscht, die Fanta. Also die wurden quasi aus Gründen der Rationierung erfunden.
Krass. Nicht schlecht, ja. Fanta. Also kein Fanta mehr trinken, sonst seid ihr Nazis.
Aber das war trotzdem die Coca-Cola Company, die das erfunden hat in Deutschland.
Das habe ich nicht gewusst. Ach, crazy irgendwie, gell?
Ja.
Dass während dem Zweiten Weltkrieg Coca-Cola in Deutschland war.
Ja, das.
Da, die Firma.
Das finde ich jetzt nicht so erstaunlich. Ich meine, wenn du dir so alte Werbung von Cola in Erinnerung rufst, dann hast du ja schon auch immer so diesen alten Werbestil, so mit dem Nikolaus und so.
Ja, ja, aber es hat ja, also Deutschland hat ja aktiv Krieg gegen Amerika auch geführt.
Ja, das stimmt.
Und was schon? Das ist schon weird, das habe ich nicht gewusst, ja. Dass da immer noch Coca-Cola gegeben hat quasi in Deutschland.
Ja, ja, gut. Ja, das ist die Firma, meinst du die Firma, dass die noch aktiv war?
Die Firma, ja, das ist ja US-Firma. Ja.
Stimmt, stimmt. Ich hätte mir das jetzt so erklärt, dass die das halt dann einfach gemacht haben. Also dass sie sich dann nicht mehr haben von außen reinreden lassen und es haben weiter produziert haben.
Wahrscheinlich, ja. So, wo fangen wir an? Heid O. Robert.
Ja, mit einem kurzen Schwank in die Getränkewelt. was trinkst du, ganz kurz noch, was trinkst du lieber, Cola oder Fanta?
Also ich kaufe mir eigentlich Coca-Cola und ich kaufe mir eigentlich Aquafanta.
Genauso.
Eher noch Cola, ich habe aber nichts gegen Fanta grundsätzlich. Also ich finde Fanta auch okay, das kann ich trinken, aber trinke halt nie. Ich bin eher der Sprite-Morgi von dieser Firma.
Mm.
Da bin ich Fan, genau. Und Cola, ich weiß nicht, ja, kaufe ich mir echt nie.
Ja,
also Cola ist selten.
Das ist eher so, wenn man mal irgendwo ist, also oder essen ist oder so irgendwo in einem.
Ein dringend Spezi.
Ja, ich auch.
Oder Bier.
Stimmt, ja. Eine Cola bestelle ich mir wirklich extrem selten.
Und übrigens, wenn du dir einen Spezi bestellst, der Chor, wie heißt dieser Mezzomix? Das ist ja widerlich.
Ja, das sagen viele, aber das finde ich, ich finde, es gibt keinen ekligen Spezi, also.
Aber Mezzomix schmeckt doch auch gar nicht nach Spezi. Aber
übrigens.
Schmeckt völlig anders.
Das ist auch was mich immer triggert, wenn Leute sagen, das Spezi.
Der Spezi.
Ja. Das sagen wir so in Bayern, aber es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, das Spezi.
Aber das kommt ja von Spezi. Das kommt ja von oder?
Vom Spezel. Vom
Kumpel. Ist es ein bayerischer, ist Spezi? Das
war ja der Rechtsstreit zwischen Paulaner und Riegele.
Oh.
Also es ist offensichtlich bayerisch, weil Riegele und Paulaner in Bayern sind. Nur das eine ist ja halt in Oberbayern. Aber
dann ist das ja der Spezi, der Spezi, Herr Spezi. Und dann ist es ja der Spezi einfach, natürlich.
Ich finde auch das Spezi, das klingt so falsch, das nervt mich richtig, wenn Leute das sagen.
Das hat ja die Spezi nur eher.
Es gibt auch sicher Leute, also die Spezi sagen.
Aber das ist der Spezi, Freunde.
Ja.
Ganz sicher. Genauso wie es der Butter ist, Kaschmann.
Der Auto.
Ja, wegen an Gurken.
An Gurken.
Na, aber Mezzomix bock ich nicht. Und, aber was ich vorher sagen wollte, der beste Spezi, den es gibt, ist keine bestimmte Marke, sondern das ist, wenn du essen gehst und dir einen Spezi bestellst, dann schmeckt der immer geil.
Ja.
Dann hast du da nur schön deine Zitronenscheibe drin
Oh ja.
In so einem großen Glas.
Das ist so ein so eine Kleinigkeit, die so ein großes Upgrade sind, gell?
Aber das ist einfach geil.
Das, oder da muss man auch sagen, was ich auch mega geil finde, ist, wenn man irgendwo ist und eine Cola trinkt und mit Eiswürfeln und Zitrone, das ist schon geil. Das ist so, also es ist wirklich 150% besser.
Ja, das ist Ultra-Upgrade, ja.
Und dann ist es auch wie so ein, dann fühlt man sich gleich wie so ein, wie der Adel.
Wie so ein König.
Ja, wirklich. Das ist so eine Aufwertung. Auch, also, wenn du jetzt vergleichst, diese beschissene Plastikflasche, die es da gibt, oder in dem Glas mit Eiswürfeln und Zitrone, dann ist es wirklich so geil. Schmeckt so viel besser. Ja. Aber Spezi mit Zitronenscheibe, mega geil, ja. Das stimmt.
Ja.
Und aus dem schön, auch immer schön halber Liter. Nicht hier.
Ja, aus so einem Bierglas.
Ja, genau. Also, schöner Humpen.
Ja. Richtig geil. Gut, dann schreiten wir weiter zur Tat. Ich weiß nicht, hast du irgendwie noch was dabei oder?
Ich habe nur eine Sache dabei und zwar habe ich mir tatsächlich vorher gerade noch diese eine Sendung angeschaut. Also es gibt ja aktuell, ich glaube, es sind 8 oder 9 TV-Duelle, Trielle, was auch immer, Elle, also TV-Arenen, in denen die amtierenden und wie soll ich sagen, die rivalierenden Politiker und Politikerinnen antreten gegeneinander. Ich habe hier extra so ein Bild gespeichert, damit ich es auf dem Schirm habe. Es sind 7 im ZDF, ARD, RTL, Welt, Pro7, Sat1, keine Ahnung. Und da ist immer Merz und Scholz oder Merz, Scholz, Habeck, Weidel. Und bei einem sogar am 20.02. ist sogar noch Van Aken und Sarah Wagenknecht mit dabei. Und ich habe mir tatsächlich jetzt die ersten beiden Veranstaltungen angeschaut und heute eben die zweite. Und zwar heißt das Format Klartext im ZDF. Und ich dachte erst, das ist wieder, dass sie gegeneinander irgendwie debattieren. Aber das ist halt so konzeptioniert, dass es das Publikum gibt und die stellen Fragen an die Leute und jeder, es sind immer nacheinander dran. Also als erstes war Scholz da, da ist dann irgendwie eine halbe Stunde da, die Leute stellen Fragen. Und das sind natürlich auch nicht irgendwelche Leute, sondern das sind Leute, die immer ganz konkret zu einem Bereich zuzuschreiben sind. Das heißt, da ist der Unternehmer aus dem Energiebereich, da ist jemand aus dem Pflegebereich, so diese Themen, die man hat.
Okay, das ist aber total schlau.
Genau, und diese Fragen merkt man schon, also die sind schon jetzt nicht zufällig, die fallen den Leuten auch nicht gerade ein, sondern das ist schon so konzeptioniert. Mhm. Und das ist ganz cool. Das habe ich mir tatsächlich heute angeschaut, weil ich so ein paar Clips gesehen habe in Social Media und mir das dann doch mal geben wollte. Und also es war Scholz, Habeck, danach kam Weidel und danach kam Merz. Und es hat schon auch Unterhaltungsfaktor, muss man sagen, weil also der Auftritt von Alice Weidel ist so unangenehm. Also wirklich.
Ja.
Es ist kaum zu ertragen, das anzuschauen. Also nicht, weil die so ist, wie sie ist. Das ist sowieso furchtbar, die politischen Positionen, aber es ist so, wie wenn du jemanden zuschaust, der, wie damals in der Schule, wenn jemand ausgefragt wird und so richtig fertig gemacht wird vom Lehrer und du weißt, die Person hat nichts auf dem Kasten, nichts gelernt oder so. Und so wirkt es. Du schaust dazu, sie ist total unsicher, strahlt auch komplett Unsicherheit aus, mit ihrem Gesichtsausdruck, mit allem so. Auch so, da frage ich mich, wieso schicken die eigentlich in so TV-Geschichten, die ist offensichtlich nicht gut darin. Die lässt sich extrem provozieren, ist voll ungehalten und auch so richtig frech zum Publikum, dass sie ausgelacht wird vom Publikum.
Meine Schwester hat mir erzählt, die hat sich das nämlich auch geschaut. Ich konnte sowas im Moment nicht anschauen. Also ich habe das mitgekriegt. Auf YouTube hat es nämlich einen Livestream gegeben und dann habe ich aber nur kurz mal wieder reingeschaut. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich nur bei Merz und Weidel immer reingeschaut habe. Und das konnte im Moment, ohne Scheiß, ich konnte mir das nicht anhören. Das geht nicht.
Ja, das kann ich ja sehr gut verstehen. Ich werde sofort sauer,
weil die immer nur Lieren und Scheiße labern und ich war's einfach besser. Ich war's, ich check das, wenn die mich verarschen.
Ja.
Und ich will nicht verarscht werden und deswegen bin ich teilweise richtig ungehalten und kann mir sowas wirklich nicht einmal 5 Minuten am Stück anschauen, da werde ich schon sauer.
Ja, das kann ich schon gut verstehen.
Und Julia, also meine Schwester, die hat halt erzählt irgendwie, dass die irgendwie, ich weiß nicht mehr das Thema, aber Adi Weidel, irgendein Zuschauer, hat dann so gemeint, ja, hat ein gutes Argument gegen die Weidel gebracht. Und dann hat die Weidel irgendwas total Unverschämtes behauptet. Irgendwie, dass er irgendwas...
Ja, dass er die Frage, also diese Nachfrage, da ging es eher, weil die Fragen sind ja vorbereitet von den Leuten, aber deswegen werden die ja auch explizit aufgerufen. Aber also er hat eine Frage gestellt, Weidel hat sie beantwortet, aber halt völlig unzufriedenstellend. Also halt nicht gut beantwortet und auch inhaltlich Quatsch so. Daraufhin hat er eine Gegenfrage gestellt. Und man muss auch sagen, viele der Leute, die da Fragen gestellt haben, waren richtig gut. Also wirklich eloquent, hatten richtig Ahnung in ihrem Bereich, weil das nicht einfach irgendwelche random Leute waren. Das war so ein Pflegeheimbesitzer, der irgendwie 70 Pflegeheime hat. Also der kennt sich im Bereich Pflege aus, sag ich jetzt mal, wie das Geschäft läuft so. Und ich glaube, das war der. Ja, ich glaube schon. Und dann hat sie geantwortet und hat er eine Gegenfrage gestellt. Und dann hat sie ihm unterstellt, dass das ja jetzt hier alles auswendig gelernt ist und konstruiert.
Genau, genau. Und
als ob das jetzt hier vom, also es hat sie nicht so ausgesprochen, aber es hat sich so angehört, als ob die jetzt, das ZDF jetzt hier sie vorführt, so auf die Art. Und sie hat so dann noch gesagt, ah, ja, weil das Publikum hat gelacht und war so richtig so, what the fuck, Alter, was ist mit dir los? Und dann sie so, ah, ja, das neutrale Publikum.
Ach, das ist ja Anspielung auf diesen, ich sage mal in Anführungsstrichen, diesen Skandal, den es letztens gegeben hat bei so einer Wahlkampfveranstaltung im ZDF, wo anscheinend halt sehr viele junge Leute waren im Publikum und da halt nicht geklatscht worden ist für jeden, sondern eher für Grünen und für die Linken und irgendwie AfD und CDU und so, die sind gar nicht beklatscht worden anscheinend irgendwie.
Ja.
Genau, das ist ja Anspielung
vermutlich,
auf das.
Vermutlich, ja, ja. Oder halt, ich hätte es jetzt auch eher so interpretiert, ja, weil es halt im ZDF stattfindet, dass den traut sie ja sowieso nicht. Ja, und diese, also keine Ahnung. Ich meine, viele AfD-Anhänger finden ja, die Weidel ist ja so, sie ist ja Kanzlerkandidatin von denen. Aber mal ganz wirklich unabhängig von dem, was die so inhaltlich sagen und so, ich fand es so krass, weil man einfach so merkt, wie gar nicht kompetent die ist. Also die ist völlig, inkompetent. Die, wie die auf Fragen reagiert, wie mit Aggression, wie die nicht auf Fragen eingeht, wie unsicher die wirkt, wie die sich selbst nicht im Griff hat. Also die wirkt inkompetent, unprofessionell. Also die hinterlässt eher, finde ich, ein super schlechtes Bild für die AfD. Und das sage ich ganz ehrlich, weil zum Beispiel, ich bin gar kein Anhänger von Merz. Überhaupt nicht. Also die Union, CDU, das wissen ja die Leute, die im Podcast hören, das ähnlich auf einem Niveau wie die AfD bei mir im Wahl-O-Mat von der Übereinstimmung. Aber da kann ich verstehen, dass Leute Merz wählen wollen, weil der ist sehr gut mit den Leuten. Der ist rhetorisch fit, der hat irgendwie, der kann gut reden, der wirkt, der strahlt Autorität aus und Souveränität.
Ja, der wirkt zumindest kompetent, genau. und seriös
vor genau, allem. Genau, seriös, absolut, ist das richtige Wort.
Das ist auch wichtig.
Genau, und das kann der alles. Der spielt also diese Rolle des Politikers einfach sehr gut. Auch wenn ich inhaltlich gar nicht mit ihm übereinstimme, aber ich kann total verstehen, dass Leute für den sind so. Also allein deswegen schon, weil Menschen ticken halt so. Die wählen halt auch nach Sympathie. Aber die Weidel, die hat das gar nicht, Alter. Die ist eine absolute Katastrophe im Fernsehen. Und die anderen beiden, Scholz und Habeck, Scholz fand ich, also war auch sympathisch an sich so. Ich finde ihn nur halt immer sehr träge und eher einschläfernd, weil er sehr monoton spricht und sehr ruhig und so. Und Habeck, muss ich sagen, kam extrem sympathisch drüber. Also super.
Ja, das kann er aber natürlich.
Genau, auch, super, ja. Menschlich, also, und super auf Zack und irgendwie witzig und hat dann noch einen witzigen Spruch gemacht und so. Und der wirkt halt. Also, die sind so unterschiedlich, diese Kandidaten. Das ist halt auch irgendwie spannend zu sehen, also rein menschlich jetzt, und wie die so ticken. So. Also, die verkörpern alle was ganz Eigenes. So. Das ist halt interessant. Und dann auch, das war auch so unangenehm. Nach diesen, also einer hat geredet und dann kamen die anderen oft auch erst zum Gebäude, während die Sendung produziert wurde. Also, die waren jetzt nicht alle schon da und haben gewartet, bis sie dran waren, sondern die sind so just in time reingekommen, angeliefert worden. Und dann war halt erst Habeck, der Erste. Nee, Quatsch, Scholz war der Erste. So, dann war Scholz fertig, dann kam Habeck rein. Das heißt, die begegnen sich noch kurz, schütteln sich die Hand, die Moderatoren fragen noch kurz irgendwie was. Und diese Begegnung zwischen Scholz und Habeck war extrem sympathisch, menschlich, freundlich. Du hast dir gedacht, ja, die kennen sich schon ewig, die mögen sich, die können auch auf einer menschlichen Ebene miteinander umgehen. Bei allen politischen Differenzen, die es da so gibt. Ich meine, die sind eh nicht so groß bei den Parteien, aber die kommen klar. Die, so. Das war super freundlich, angenehm. Riesen Pluspunkt für beide wahrscheinlich. Allein dieser Moment im Fernsehen. Nach Habeck kam aber Alice Weidel. Das heißt, es gab auch diese Begegnung zwischen Habeck und Alice Weidel, was ja kaum weiter auseinander sein könnte, außer wenn jetzt noch die Linke da gewesen wäre. So. Ja. Also die beiden, die hassen sich ja einfach. Also diese Parteien auch, wie die sich angehen in der Öffentlichkeit und so. Und das fand ich auch krass, weil du siehst in Alice Weidels Gesicht, wie, dass sie gerade extrem ungern hier ist und dass sie das so überspielt. Und Habeck war aber total souverän. Dann fragen die Moderatoren natürlich da auch wieder so Smalltalk. So, ja, sind sie sich eigentlich schon mal begegnet und so? Und Habeck, sie sagt dann so, sehen uns da ja natürlich immer und grüßen uns auch so irgendwie. Und Habeck so, ja, wir gehen dann schon meistens, wir gehen schon aneinander vorbei. So, also total souverän, auch von der Körpersprache her und wie er dasteht und so. Und hatte halt komplett hatte den Raum geruled, einfach eingenommen mit seiner Souveränität. Das fand ich beeindruckend und extrem unangenehm, muss ich sagen. Und dann nach Weidel kam wiederum Merz. Das heißt, Weidel und Merz sind sich auch begegnet. Und da ist halt Merz halt komplett in seiner Politikerrolle. Der hat die perfektioniert, das muss man sagen. Und das ist ja genau das, was ich meinte eben. Der wirkt auch sehr souverän, lässt sich von nichts da irgendwie aus der Ruhe bringen. Weidel war auch wieder super, wie so ein hibbeliger Teenager, der jetzt gerade die Schwiegereltern zum ersten Mal kennenlernt und macht irgendwelche dummen Sprüche. Und Merz sagt ihr einfach ins Gesicht, dass sie auf keinen Fall irgendwas mit denen zu tun haben wollen. Und weil die Weidel die ganze Zeit, ja, sie wollen ja mit den Grünen koalieren, gell? So. Und der sagt ja halt so, ja, das weil ihr seid gegen die EU und gegen den Euro und so weiter. Und geht komplett gegen meine Partei und deswegen wird es ja niemals irgendwelche Koalitionen geben. Das könnt ihr komplett vergessen. Und sie steht da wie der absolute Trottel. Also wirklich, das ist richtig.
Inwiefern hat sie ihr eigenes Wahlprogramm geleugnet? Weil das kommt ja ganz oft vor.
Das bei war der da AfD. Auch.
Also fast immer.
Das war da auch.
Ja?
Das war auch dieser Moment. Auch so mit ich glaube, das war sogar der gleiche Typ, der die so eine Frage gestellt hat. Und dann sagt sie, ja, dann müssten Sie mal unser Wahlprogramm lesen. Und dann sagt er, ich habe Ihr Wahlprogramm gelesen und es ist im Punkto Pflege und so weiter eine absolute Katastrophe. Und dann sagt sie halt wieder irgendeinen Schmarrn, erzählt irgendwelche Sachen und dann sagt er, ja, vielleicht sollten Sie Ihr Wahlprogramm mal lesen.
Ja, das macht Sinn. Aber das ist ja also Standard von der AfD.
Ja, ja.
Also die AfD, entweder irgendein AfDler sagt mir wieder irgendwas super krasses, gell, was so Skandal ist. Dann fragt man die Parteivorsitzende, also Weidel und Krupalla in dem Fall. Das sind ja beide so. Ja, das gäbe mir nichts, was da irgendwo da sagt, gell, ja, so genau. In der Partei. Und andersrum ist dann wieder so, ja, da schauen wir mal und so, ja, das ist, weißt du, so. Genau, die Schlawiner darum. Warum? Weil die Partei gar keinen Plan hat.
Ja, und das merkst du.
Die haben keinen Plan.
Das merkst du in diesen Debatten.
Wenn die jetzt Deutschland regieren würden, wäre das absolute Chaos, weil die keine Ahnung haben, was die machen würden. Das wissen die nicht. Erstens sind sie null einig, was wollen. Ja. Da kannst du in jedes Bundesland schauen, da sind die komplett anders. Bis hin zu hier Thüringen und so, wo echt einfach Nazis in der Partei sind. Und du merkst an der Weidel vor allem, finde ich, auch wenn ich das jetzt direkt vor der Wahl jetzt wenig verfolgt habe, aber die Weidel ist, mag ich mir aus dem Fenster lehnen, nicht die fleißigste Politikerin. Also das hört man ja schon ganz lang, dass der Krupalla im Grunde so das Arbeitstier ist und die Weidel halt da irgendwie, genau, ja, nicht so viel macht
die
eigentlich.
Die ist nur da, weil die so das Postergirl ist von der AfD.
Genau, weil es halt selbst bei, was ich gar nicht verstehe kann, selbst bei quasi Leuten, die jetzt die AfD nicht wählen würden, finden die Weidel viel Leute cool. Und das check ich überhaupt nicht.
Ja.
Also gar nicht.
Die ist eigentlich nur ihr, also der AfD, das Token der AfD, würde man sagen. Also man benutzt sie einfach als Gesicht. Sie ist eine Frau, sie ist jetzt auch nicht, sage ich jetzt mal, völlig unattraktiv. Also sie bedient so dieses Bild rein vom Phänotyp her, wie was der AfD gut gefällt. Dann kann man sie natürlich auch sehr gut benutzen, weil sie homosexuell ist.
Ja, und mit einer schwarzen Frau zusammen. Ja. Und das kann man natürlich super benutzen. So, das kann ja gar keine Rassistin sein.
Ja, genau.
Und so, ja.
Und
das stimmt schon von dem her.
Was würde ich sagen? Ja, genau. Also man merkt einfach in diesen Debatten, und dafür sind diese Debatten echt gut, dass die AfD vor allem nur über Populismus funktioniert. Und in solchen Debatten funktioniert der Populismus aber nicht. Weil man zu viel Zeit hat. Populismus funktioniert vor allem in Schlagzeilen und in Tweets und sowas. In einfachen, vereinfachten Aussagen. Aber in Debatten, wo man eine halbe Stunde Zeit hat, gefragt zu werden, funktioniert das halt nicht. Da merkst du, sie versucht, diese Phrasen reinzuwerfen und dann kommt da nichts mehr. Dann ist sie so total weird und denkt ewig nach über Antworten und schindet richtig Zeit und so. Also, das ist ganz gut eigentlich.
Aber leider, ich glaube, übrigens böse Menschen, also ich darf das nie sagen, gell? Aber böse Menschen könnten ja sagen, dass jetzt das Wort Nazi-Keule ganz, ganz neue Bedeutung bekommen hat.
Ja, das Wort, das gibt es ja schon lange.
Habe ich mal gehört.
Also ich meine, gab ja damals schon Nazi-Keulen.
Ja, aber das hat jetzt eine andere Bedeutung jetzt. Also haben böse Menschen gesagt, ich darf sowas nie sagen, natürlich, ja. es stimmt, es geht ja vor allem um so Phrasen, wie du schon gesagt hast, die eben dann nicht mehr funktionieren, was sie gut finden, weil die AfD besteht quasi nur aus Phrasen.
Ja, genau.
Es ist so, ich habe ja kurz eben da reingeschalten und dann irgendwie ist so ein Windräder gegangen, wo es ja quasi gesagt hat, die werden alle abgerissen erstmal. Hat es natürlich nicht so gemeint, meinen sie nie so, wie sie sagen, gell?
Windmühlen sondern, der Schande. Da geht es um die
Subventionen. Hat sie gesagt. Und so Wörter einfach ein bisschen so, also wie gesagt, ich habe dann ganz schnell keinen Bock mehr gehabt, weil das sind so quasi so Kampfbegriffe, so Wahlkampfbegriffe, Flatterstrom zum Beispiel. Wir haben jetzt 60% Erneuerbare, was übrigens, das kommt wenig vor.
Ich finde das auch super krass.
Dass das mal gesagt wird, dass halt die Ampel, auch wenn es nicht perfekt war, natürlich, oder weit weg vom Perfekt, aber die haben schon auch bestimmte Ziele echt erreicht. Also der Ausbau der Erneuerbaren ist ultra krass gestiegen. Ja. Ultra. Also das haben die wirklich gut gemacht, Bürokratie abgebaut und so. Und ich glaube, wir haben jetzt 60% erneuerbaren Strom in Deutschland, was wirklich gut ist. Wir sind ein Industrieland. Also das ist wirklich krass. Und ich weiß nicht, hat bei dir der Strom schon mal geflackert?
Ja, weil das ist ja nicht so richtig guter Strom, der ist ja aus Windkraft, der ist schwach.
Das ist so ein Blödsinn. Natürlich geht's nicht nur mit Windkraft, ja. Das ist schon logisch.
Ja, ja.
Aber es braucht einen guten Mix. Es gibt ja auch Wasserkraft, die ist auch klimaneutral.
Und ich glaube, das Wasser, das fließt sogar in der Nacht und wenn der Wind nicht weht.
Sogar wenn es nicht drängt, fließt das Wasser manchmal.
Aber ja. Crazy. Stimmt, diese Windparknummer, die war auch lustig in dieser Debatte. Das war so ein Typ, der leitet irgend so einen Windpark und der ist halt so Community finanziert aus der Gemeinde irgendwie und die Gemeinde profitiert halt voll davon. Und dann rechnet er ihr halt vor, also ein Atomkraftwerk kostet, wenn man das baut, irgendwie 40 Milliarden Euro oder so. Was auch.
Und wenn man es dann wirklich fertig baut hat, kostet wahrscheinlich erst doppelt.
Und dauert 20 Jahre oder sowas, bis man es gebaut hat. Abgesehen davon jetzt mal. Und er meinte so, Jan, also eine Kilowattstunde aus dem Atomkraftwerk kostet irgendwie 30 bis 40 Cent. Bei Braunkohle sind es irgendwie so 20 bis 30 Cent oder so, also ein bisschen günstiger. Und bei Windkraft, bei ihm sind es 7 bis 9 Cent. Dann sagt sie, ja, das ist ja nur so, weil das subventioniert wird. Kann es sein. Dann sagt sie, aber dann macht sie den großen Fehler und fängt an, es vorzurechnen. Und sagt, ja, wie wäre das denn, wenn sie es nicht subventioniert bekommen würden? Dann würde das nämlich 10 Cent mehr kosten pro Kilowattstunde. Und natürlich alle Leute denken sich, ja, dann sind es 17 bis 19 Cent. Was immer noch die Hälfte ist von dem Atomstrom. Und dann sagt sie, ja, das ist ja viel teurer. Dann so ist Stille und dann lacht der ganze Saal.
Man konnte sich schon überlegen, also zu dem Thema, zum Beispiel kann man sagen, ja gut, es wäre halt schlau, wenn man jetzt in Bayern zum Beispiel mal gescheite Stromleitungen bauen dort in den Norden,
ja,
dann dass sie das, weil es gibt ja Bundesländer, die quasi full Strom haben.
Ja, ja.
In Deutschland.
Das ist ja ein dynamisches System. Man,
ja,
das ist ja nicht.
Man könnte ja Stromleitungen bauen, aber das dauert ewig und dann da protestieren die Leute und dann gibt's so Pseudo-Vereine, halt auch von bestimmten Lobbys einfach, ja, gelenkt, ja, in Vernunftkraft und der ganze Scheiß und so. Und aber das dazu hinhauen, also man kann man natürlich offshore ganz viel Windräder hinbauen und da braucht man halt die Leitungen dafür. Man kann auch Pumpkraftwerke bauen, dass man halt, so kann man ja auch Energie speichern zum Beispiel. Das müsste man halt alles mal machen, aber es ist halt, naja, und Atomstrom, ja, da möchte ich mal sehen, die Gemeinde, die sagt, ja, bei uns baut es jetzt einmal ein Atomkraftwerk.
Bitte. Ja, das hat ja Habeck sehr gut, also Habeck hat ja Söder schon ein paar Mal auseinandergenommen, öffentlich. Einmal bei dieser Podiumsdiskussion, das war ja sehr unangenehm,
legendär,
wo er ihm erklärt hat, wie viel so ein Atomkraftwerk eigentlich kostet. Und zum anderen hat er bei einer anderen Fernsehdebatte irgendwie gesagt, ja, wenn der Söder ja so, wenn die so Atomstrom so geil finden, dann soll er doch jetzt bitte mal, ah nee, wer hat denn das gemacht? Irgend so einen Wettbewerb ausgerufen, dieser Kling, nee, dieser Autor, Kling, Uwe Kling, nee.
Macht ja das Känguru. Ja, genau.
Der hat doch dann so einen Wettbewerb ausgerufen.
Mark Uwe Kling,
glaube ich, ja, genau. Dass er gesagt hat, ja, also wenn Söder eine Gemeinde findet in Bayern, die ein Atomkraftwerk haben wollen, also dass es da vor Ort gebaut wird, und den Atommüll auch aufnehmen, der dabei natürlich entsteht, der muss ja auch irgendwo hin, dann kann er sein scheiß Kraftwerk bauen. Aber
na und es es muss ja Unternehmen finden, die das
machen. Ach, genau, es muss ein Unternehmen gefunden werden, die das, oder irgendjemand, der das finanziert.
Weil wenn es so günstig ist, gell, und wenn es das so lohnt, dann müsste das ja auch privatwirtschaftlich funktionieren. Dann müsste ja irgendeine Firma sagen, ja, wir bauen jetzt
Atomkraftwerk. Ja, die würden sich ja alle drum reißen. Und genau das passiert ja eben nicht. Sogar die Energiekonzerne selbst sagen, das lohnt sich nicht. Wie gesagt, ja, das war mir auch nicht klar, dass das so ist, dass es 20 Jahre oder so dauert, bis so ein Ding gebaut ist. Und dass es irgendwie 40 Milliarden Euro kostet. Alter, 40 Milliarden Euro?
Ja, ja.
Wieso ist es so teuer?
Ja, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, Technologie, keine Ahnung, aber eigentlich eure Technologie, gell? Da beim Mona.
Ja, man denkt ja immer, das ist voll die Alien-Technologie, aber.
Ist ja vor 50 Jahren.
Ist es ein riesen Wasserkocher.
Ja. Mit einem großen Risiko. Und halt, du hast halt so Müll, der länger strahlt, als es die Menschheit wahrscheinlich nur gibt.
Ja. Ja. Das ist echt erstaunlich, ja. Naja.
Es ist crazy. Also.
Auch ja, da wieder, auch in der, also, wie gesagt, dieses Alice Weidel-Part, da auch da sagt dann irgendwie, sagt sie, ja, aber es gibt ja 6 Kraftwerke in Deutschland, die wurden abgestellt, aber die gibt's ja noch. Aber da sagen sogar die Energiekonzernbetreiber, das kann man jetzt nicht einfach einschalten. Das muss komplett irgendwie saniert werden und umgebaut und das kostet Milliarden und dauert ewig. Also das geht nicht. Und du musst diesen scheiß Atommüll irgendwo hinbringen. Das wird ja auch immer gern so ausgespart.
Vor allem waren das nicht irgendwie bloß nur 5% die letzten Atomkraftwerke, die abgeschaltet wurden. Das waren, glaube ich, 5% insgesamt von unserem Strom.
Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung.
Und das ist halt, natürlich kann man das kompensieren. Und es ist kompensiert worden durch Erneuerbare.
Ja.
Und wir haben einen europäischen Strommarkt. Also ich finde, die AfD vor allem tut immer so, als müssten wir uns komplett selber versorgen. Also, aber es gibt halt einen europäischen Energiemarkt. Und das ist doch eigentlich total gut, dass man sich gegenseitig quasi Energie verkauft.
Ja, weil das ja auch eben dynamisch ist. Also Verbrauch ändert sich permanent. Das hat der Habeck auch erwähnt. Und das ist was, das hatte ich auch schon mal irgendwo gehört, dass es zum Beispiel Elektromobilität, die auch ein Energiefaktor sind, also dass zum Beispiel die meisten Autos, die es gibt, stehen ja irgendwie 90 oder über 90% der Zeit werden Autos gar nicht gefahren. Und
ja, genau, am Tag, glaube ich, also in 24 Stunden steht ein Auto durchschnittlich 23 Stunden
rum. Irgendwie so, ja. Und bei E-Autos, ja, E-Autos sind ja nichts anderes als riesige Energiespeicher. Das sind ja fette Batterien einfach. Und es gibt Systeme in Holland wohl, da ist das alles schon so, halt infrastrukturell, Digitalisierung und so, sind diese Haushalte mit dem Stromnetz so verbunden, dass wenn diese Autos stehen und voll sind und das Netz das gerade braucht, dann wird der Strom aus den Autos eingespeist. Und dadurch verdienen wiederum die Besitzer dieser Autos pro Kilowattstunde halt dann Geld.
Vor allem ist es total schlau. Also das ist ja total smart. Warum? Also genau.
Ja, das heißt sogar,
man holt sie den Strom, wenn man braucht.
Also diese Dinger, mit denen man das macht. Also das ist ein Konzept, mit die müsste man angehen. So, aber ja, keine Ahnung. Die AfD ist einfach so. Keine Ahnung, warum die Leute das wählen. Ich check's nicht, Alter. Die Leute haben keine Ahnung. Also diese Partei hat keinen Plan von irgendwas. Und das sind offensichtlich Trottel. Also anders kann man es leider nicht sagen.
Ja, also ich habe jetzt so das Gefühl, die machen halt an nichts. Also es ist eine total faule Partei. Was gut machen, ist quasi Social Media, rumhetzen und so.
Populismus können sie halt
irgendwie. Gegen alle Schiss. Aber irgendwelche so guten Konzepte oder so gibt's ja gar nicht. Also die haben ja keine Antwort. Irgendwie mit auch Migration, die wollen ja gar nicht, dass Fachkräfte kümmern. Das wollen die ja gar nicht.
Ja, das.
Und dann sagen die als Antwort, ja, wir müssen wieder mehr Babys kriegen. Quasi die Deutschen müssen mehr Kinder kriegen. Ja. Aber das dauert halt
zu lang.
Bestenfalls 18 Jahre, ja. Bis jemand dann quasi mal so in den Beruf einsteigt. Und das ist ja überhaupt keine Lösung. Außerdem ist das halt, erinnert das natürlich ganz schön an
andere Zeiten.
Ganz düstere Zeiten, ja, dass man das mit so dem,
das war
Verdienstkreuze
auch,
verliehen
auch
hat.
So ein Punkt in dieser Debatte, dass sie da eben, also auch gegen ihr eigenes Wahlprogramm, dann ist da eben dieser Altenheim-Typ und der hat eine Pflegerin dabei. Und die hat einen Duldungsstatus. Und
ach, interessant.
Und in dem Wahlprogramm steht, dass der Duldungsstatus abgeschafft werden soll, weil das nur ein Vehikel ist, um illegale Migration irgendwie, keine Ahnung, leck mich am Arsch. Und
ja.
Dann lobt sie, weil die so gut Deutsch kann und natürlich kann sie hier bleiben und dann sagt der Moderator, glaube ich, dreimal so, hä? Aber nach ihrem Wahlprogramm müsste sie jetzt raus. Aber sie, und dann sagt sie, ja, nee, wieso? Die arbeitet ja und zahlt Steuern und hat sich ja integriert. So, aber sie hat Duldungsstatus. Offensichtlich, also, was soll das?
Und dann sind sie natürlich auch noch dagegen, dass, also die wollen mit der CDU natürlich zusammen das wieder schwieriger machen, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft erreichen kann, sozusagen. Mhm. Das wurde ja, glaube ich, um 2 Jahre jetzt verkürzt. Ich glaube, davor waren 7 Jahre, jetzt sind es, glaube ich, jetzt ist es möglich in 5 Jahren. Was ja gut die Motivation für die Leute ist natürlich auch, gell?
Ja.
Weil du hast natürlich als deutscher Staatsbürger, ist ohne, by the way, international, ohne dass jetzt irgendwie in Patriotismus verfeuert, aber international wahrscheinlich ohne der besten Staatsbürgerschaften, weil du in jedes Land
einreisen kannst. Ich glaube, es ist
du kannst überall hin.
Ja, es ist einer der Top 3 stärksten Pässe der Welt. Da gibt's so ein Ranking.
Genau, also ich habe nämlich so ein Ranking angesehen und du kannst als Deutscher eigentlich überall in die Welt reisen, wie du Bock hast. Und das kannst du zum Beispiel als Ami nicht machen. Oder weiß ich nicht, in Polen wahrscheinlich ist auch anders.
Ja,
das ist ein deutscher Pass.
Das ist halt sehr, also unterschiedlich. Ich glaube, mit dem polnischen Pass kannst du zum Beispiel ohne Visum in die USA, mit dem deutschen nicht. Aber dafür kannst du halt unterm Strich mit dem deutschen in mehr Länder. Halt, ja.
Genau. Also nur das, und das ist ja gut, dass man sowas beschleunigt, gell, weil warum so halt ich finde es seltsam, dass man irgendwie das möglichst schwierig machen soll, dass man einen deutschen Pass kriegt.
Ja, ja.
Also das finde ich auch irgendwie ganz seltsam. Ich finde cool, also wenn du das schneller machen kannst, du bist 5 Jahre da, du lernst die Sprache, du integrierst dich, arbeitest, warum so jetzt du nicht, wenn du, du holst dir ja den deutschen Pass auch nur, wenn du entscheidest quasi, ich möchte in diesem Land bleiben, da gefällt's mir, ich möchte die Staatsbürgerschaft haben.
Ja, die Argumentation ist ja schon die.
Und das ist doch super.
Dass man, also ich argumentiere jetzt mal von der anderen Seite, dass man sagt, ja, da kommen ja dann Leute her, die kriegen diesen Pass und damit ja auch den Anspruch auf Sozialleistungen und nutzen dann dieses System aus und zahlen nicht ein und dadurch liegen die allen auf der Tasche und blablabla. Das ist ja die Argumentation, mit der
so
eine Union.
Aber musst du nicht arbeiten, für dass du einen deutschen Pass kriegst? Oder musst du nicht irgendwie, gibt es da nicht so Bedingungen, dass du irgendwie
da gibt es bestimmt Bedingungen, weil ich glaube, das ist trotzdem ja nicht so, dass die dir den einfach hinterher schmeißen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass
das so einfach ist. Ist bloß einfach zeitlich quasi verkürzt worden,
ja,
dass es jetzt schneller geht und finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Also keine Ahnung.
Ja, ja, das ist ja auch, es gibt den Leuten natürlich auch, also du kommst hierher und baust dir eine Existenz auf und es gibt dir natürlich auch eine gewisse Sicherheit, dass sich dieser Existenzaufbau auch lohnt und du nicht irgendwie auf einmal abgeschoben wirst.
Ja, genau. Sagen wir mal, dass dieses Damoklesschwert hängt über dir. Du bist geduldet und irgendwie die AfD ist an der Regierung und hat schon angekündigt, dich ab. Warum sollst du dich dann überhaupt bemühen, wenn du eh quasi, wenn deine Tage eh schon gezählt sind?
Ja, ja.
Es ist ja ganz was anderes, als wenn du motiviert bist, hey geil, ich komme wieder Anstrenger, ich komme Einbringer irgendwie in die Gesellschaft und wenn ich Bock habe, dann kann ich die deutsche Staatsbürgerschaft kriegen. Das ist doch eigentlich Win-Win quasi.
Ja, ja, ja? Ich sehe schon auch so, aber wir haben halt auch beide keine Ahnung, wie das, also wie das ist, eine zu erwerben. Also wie, also was man da, was da die Hürden sind. Ich weiß nicht, was da für Voraussetzungen gelten müssen.
Ich glaube, es kostet ein paar hundert Euro.
Ja gut, das ist ja jetzt nicht das Ding, aber ich meine jetzt so inhaltlich sozusagen.
Ja gut, also, ja, das finden wir raus.
Musst du eine feste Arbeit haben, die unbefristet ist zum Beispiel? Darfst du nicht vorbestraft sein? Ja, einige Länder, die setzen zum Beispiel auch voraus, dass du ein gewisses Kapital hast oder Vermögen hast. Gibt oder ich glaube, Australien hat so eine Liste mit Berufen. Wenn du auf dieser Liste stehst, dann kriegst du auch vereinfacht die Staatsbürgerschaft.
Also ich merke jetzt nicht irgendwie die, pass auf, vielleicht steht es kurz da, aber natürlich.
Also ChatGPT fragen.
Also du brauchst erstmal unbefristetes Aufenthaltsrecht. Mhm. Geklärte Identität, okay, das macht Sinn. Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Mündliche und schriftliche deutsche Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1. Nachweis über Kenntnisse Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland. Außer Leute, die aus der ehemaligen DDR kümmern. Für die ist das ausgenommen. Eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts für sich und die unterhaltsberechtigten Angehörigen. Ja. Also das heißt, ja, du musst sowieso, also du kannst quasi gar nicht irgendwie im Sozialsystem hängen, während du
die Staatsbürgerschaft beantragst.
Genau, du musst quasi eher arbeiten.
Ja, ja, da macht es ja natürlich total Sinn, dass man das in einem vernünftigen Rahmen kürzt. Ich sage jetzt nicht, dass man das nach einem Monat kriegen soll, aber wenn es nachhaltig ist, dieses Lebensumstände, die du da halt vorweist, dann passt es doch.
Ja, ja, und da ist doch 5 Jahre, ist doch okay. Also, weiß ich nicht.
Ja,
jetzt nicht, dass das schlimm ist. Zeit. Davor waren es 7 Jahre. Ja. Ist kein Big Deal. Ich finde eher, dass man die Bundesjugendspiele wieder einführen soll.
So wie das will auch der März auch.
Ja, es gibt die, verboten worden oder so. Also die gibt's nach wie vor aber genauso. Werden,
glaub ich, nicht, nur dass man, glaube ich, nicht so mehr gemacht, oder? Kann das sein? Die werden nicht mehr von allen Schulen ausgeführt oder sowas.
Das kann sein. Und ich glaube, dass man halt, also der Friedrich Merz möchte ja nimmer, dass man eine Teilnehmerurkunde kriegt. Die haben wir ja damals auch noch gekriegt. Da hat es auch eine Teilnehmerurkunde gegeben. Ja, da hat jeder Urkunde gekriegt.
Ja, jeder hat auf jeden Fall eine Urkunde bekommen. Ja, ja, das stimmt.
Deswegen sagen wir mir solche Loser und solche Luschen.
Ach so. Ich habe teilweise auch eine gute bekommen, weil ich hatte manchmal auch ganz gute Leistung.
Du warst ja sogar dann quasi, du bist ja dann von uns als Wieb in den Hunger Games, als Auserwählter hast du dann gegen andere Schulen. Ja,
wie heißt nochmal die nächste Stufe?
Ich weiß nicht mehr, wie das heißt.
Bayerischen irgendwas. Ja, da war ich dann für Hochsprung, tatsächlich. Mhm. Ja. Nach dem Bundesjugendspielen kommen die
ist der Robert da.
Bayerischen Dinger, keine Ahnung. Aber da hatte ich keine Chance.
Da war ich nie dabei. Da folgt mal eine kurze Geschichte. Ich kann mal erzählen. Ich war in der Realschule, gell? Und ich habe ja Fußball gespielt 10 Jahre im Verein. Stimmt, ich war einfach Fußballspieler. Und dann habe ich irgendwie so mitgekriegt, gell? Ich weiß nicht, wahrscheinlich war ich nicht da oder keine Ahnung, gell? Dass plötzlich hat es geheißen, ja, die beim Fußballturnier mitspielen, die sollen jetzt da mal gehen. Und ich war da gar nicht angemeldet oder so, gell? Und dann bin ich einfach abgegangen. Und dann habe ich da mitgespielt.
Echt?
Ja. Habe ich da auch Fußball gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie das so eng gesehen, aber bin mir vorgekommen wie so ein Meisterdieb, der es jetzt einfach mal mega souverän aus der Stunde stiehlt.
Ja. Ja, ich finde,
das war cool.
Also ich bin auch ein Fan gewesen der Bundesjugendspiele, muss ich sagen. Ich bin natürlich aber auch in der Position gewesen, dass ich immer gern Sport gemacht habe und auch immer gut war im Sport. Ich kann schon verstehen, wenn du ein Kind warst, für das Sport eh furchtbar war und das Fach der Demütigung, dass das natürlich eher dann nicht so geil war. Aber ich finde das Konzept grundsätzlich eigentlich ganz cool, um halt so junge Talente zu erkennen vielleicht oder dann Förderung zu machen und so. Man könnte ja machen.
Ja, warum an nicht?
Man könnte ja machen, dass man es halt auf freiwilliger Basis macht. Außerdem war es immer geil, weil es keinen Unterricht gab.
Und sehr früh aus. Das hat ja bei uns irgendwie immer nicht so lang dauert, gell? Dann ist man
Mittag halt.
War nicht 11.10 Uhr ja. oder so.
Das war cool. War
dann Spiel vorbei. Ich hab Ohrmann nicht mitmachen dürfen. Weil ich zu krass war. Wegen Doping. Weil ich so oft meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, gell? Und ich war schon quasi so im Dauernachsitzen die ganze Zeit, was natürlich im Nachhinein auch völlig dumm ist. Also, dass man. Ich hätte es mir echt leichter machen in der Schule. Aber dann hat die Lehrerin quasi gar nicht mehr gewusst, was man mit mir machen soll. Und dann hat's mir quasi, dann habe ich nicht mehr bei den Bundesjugendspiele mitmachen dürfen, was mir natürlich auch scheißegal war. Ob jetzt da, also weiß ich nicht, ich habe da nie gewonnen oder keine Ahnung, was schon, ich habe da mitgemacht, ich war nie scheiße, ich war auch nie überkrass.
Ja.
Ich bin da so schön unauffällig in der Mitte.
Ja, du warst aber immer schon sehr sportlich.
Genau, aber ich habe jetzt nie am, also ich habe nichts gewonnen, ich habe nie am weitesten geworfen, ich bin nie am schnellsten gelaufen oder so.
Hast du immer nur eine Teilnehmerurkunde?
Ich konnte mir nicht mehr erinnern.
Bestimmt auch mal so, ich habe ja dann noch so Silber, Gold und so.
Ich weiß das nicht mehr. Keine Ahnung. Ich kann mir echt nicht mehr erinnern. Ich bin, sagen wir mal, ich habe in allem, in jeder, ich habe ja überall mitmachen können. Quasi, ich habe alles machen können, aber ich war nirgends richtig gut.
Okay.
Genau. So, wahrscheinlich so ein Zehnkampf, da war ich gut gewesen, weil ich alles so ein bisschen konnte. Genau. Ja, aber dann hat es geheißen, na, du darfst nicht. Und dann habe ich, das weiß ich nur, dann habe ich so einen Tisch gehabt, draußen. Da beim Weitsprung.
Aha.
Und dann habe ich da irgendwie, was weiß ich, irgendwas schreiben müssen oder so.
Das ist ja ein Riesenscheiß. Also
wirklich. Ja. Das war also eine so eine schreckliche Strafe. Aber ich finde, das ist schon, das war quasi so das letzte Mittel gegen mich. Ja, lustig. Ich glaube, in der 5. oder 6. Klasse war das, glaube ich.
Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich, deswegen fand ich es immer cool, aber ich kann schon verstehen, dass Leute das, also man hört ja in Podcasts gern mal, dass Leute die Bundesjugendspiele und sowas immer ganz furchtbar fanden.
Ja, es ist erschrecklich, wenn du natürlich so komplett schlecht bist. Wir haben einen in der Klasse gehabt in der Grundschule, der hat uns so, ist ungelogen. Der hat beim Weitwurf negativ.
Ja, der hat nach hinten geworfen.
Weitwurfer. Der hat nach hinten geworfen, weil der einfach motorisch so schlecht war.
Allein, dass wir da 30 Jahre später noch drüber reden.
Ich weiß es immer noch. Und ich weiß genau nur,
ja.
Auch wie er einfach sehr seltsam sich bewegt hat und versucht, den irgendwie zu werfen. Ja, keine Ahnung, ist aber, egal.
Um eine Lanze zu brechen für die Leute, die es trotzdem cool finden. Ich fand Mathe und Deutsch auch immer kacke und bin vielleicht benachteiligt gewesen im Unterricht und ich hatte jeden Tag irgendwie und musste ich auch durchhalten, so weißt, musste auch die Demütigung ertragen. Da werden die Nerds das schon mal aushalten, wenn die einen Tag im Jahr da gedemütigt werden.
Ja, und ist das wirklich gedemütigt irgendwie? Also, es ist ja nicht so, dass da irgendwie so mega das Publikum war oder
ja,
so.
Ja, die anderen oder ganzen Klassen Fern. Halt.
Also, ja, klar, aber du hast ja irgendwie Sportunterricht und das sind sie dann quasi schon gewohnt.
Ja, stimmt, den haben sie ja auch schon immer. Das nervt, es ist ja dann immer die Demütigung, ja.
Aber ich finde schon, also grundsätzlich, ich kann verstehen, wenn man da Probleme hat und vor allem, wenn man irgendwie übergewichtig ist und so und dann einfach nicht so mithalten kann. Aber grundsätzlich, ganz ehrlich, finde ich schon wichtig, dass man Sport in der Schule
auf
hat.
Jeden Fall,
das lernen
auf jeden
auch. Fall. Also das ist schon echt wichtig.
Das sollte eigentlich nicht nur einmal die Woche sein für 2 Stunden, sondern
ja, einmal in der Woche 1,5 Stunden ist ja nix und dann zirkst nur anziehen und ausziehen wieder, rechnest mit Ei, dann hast du vielleicht 1 Stunde,
ja,
wo du so ein bisschen Sport machst.
Eigentlich wäre es cool, wenn das wäre wahrscheinlich auch dann, das hätte dann wirklich auch einen richtig krassen Effekt, wenn man sagt, jeden Tag ist Sport und zwar in der Früh. Die ersten 2 Stunden sind Sport. Jetzt nicht Hardcore, dass man so völlig am Arsch ist, aber halt so ein bisschen halt. Dann ist immer Joggen in der Früh erstmal. Dann hat man diese, also verstehst, ich glaube, das würde richtig viel bringen für die Gesundheit. Und es gibt ja ganz viele Untersuchungen, die zeigen, dass Kinder heute motorisch voll zurückgeblieben sind, irgendwie Gleichgewicht nicht mehr richtig halten können und total unterentwickelt sind, weil die sich so wenig bewegen.
Ja, also ich finde, also weil da wird immer gehatet, gell, Sportunterricht und Mobbing und bla und so. Und ich sehe das echt anders. Also ich finde das echt wichtig. Und eigentlich ist ja gerade, wenn du übergewichtig zum Beispiel bist, ist doch eigentlich wichtig.
Ja.
Oder? Dass man da irgendwie.
Da muss man natürlich auch Lehrer haben, so. Die das dann auch so gestalten, dass du dann halt nicht der Depp bist. Und
der Obermeier war schon ein bisschen gemein. Ja. Also nicht zu uns.
Der uns mochte ja voll. Das war ja voll unfair. Das war ja richtig. Oder der Herr Adam, kennst du ihn noch?
Alter, ja, der war batshit crazy.
Ja, aber das ist Sportlehrer-Mindset. Die sind alle irgendwie so ein bisschen batshit crazy.
Ja. Der Obermeier war halt auch nur so einfach so oder aus dem Bund.
Ja.
Der war ja aber im Bund und der war so, weil er da so einen Sportunterricht macht.
Ja, ja.
Irgendwie.
Der hatte so eine, auch so eine richtige Drill-Instructor-Art.
Ja, ja, der hat einfach nur, das Kind jetzt nicht sehen, aber der hat immer so seine Hände hochkommen, also die Zehen sorgt und dann mit seinen Daumen so nach unten, das hat immer kosten 10 Liegestütze. Stimmt. Das hat er sogar im normalen Unterricht gemacht. Ja,
stimmt. Und der hatte auch ein extrem autoritäres Auftreten. Also der war.
Ja, ja, der war total nett. Also es war einer der nettesten Lehrer und bevor ich den gehabt habe, war das der Lehrer, von dem ich am meisten Angst gehabt habe.
Ja.
Weil der halt so drillmäßig und irgendwie ein bisschen bass ausschaut und so.
Ja, genau, der war sehr recht groß und hatte so einen strengen Blick. So,
ja.
So ein bisschen so ein hagerer Typ. Der hatte schon was Strenges halt so und war auch bekannt dafür, dass du mit dem machst du keinen Scheiß. Also da erlaubst du dir nichts. Und
ja, aber als Lehrer war der mega nett und cool, ja, und einer der fairsten Lehrer.
Genau, auch. Das war halt so ein Typ Lehrer, wenn du dich, oder wenn du musst ja nicht mal gut gewesen sein, aber wenn er gemerkt hat, dass du dir Mühe gibst oder so, dann hat es schon gereicht, dann war alles cool.
Ja.
Und im Sport waren wir halt immer super beliebt, also bei ihm vor allem, weil wir halt zu der Zeit auch Breakdance gemacht haben und eh wahrscheinlich mit Abstand die sportlichsten waren im ganzen Jahrgang, weil wir waren ja fast jeden Tag im Training und so.
Ja, stimmt, ja. Haben wir sogar breaken dürfen, während die anderen irgendeinen Scheiß machen müssen.
Ja, stimmt.
Da haben wir dann einfach immer nur sagen, boah, wir haben da nur so einen Auftritt und wir müssen dann nur irgendwas üben und so und dann haben wir einfach mal keiner was
wollen. Stimmt, ja. Und das war immer geil, weil in der Turnhalle breaken war selten und das waren so die besten Konditionen, was den Boden anging und so.
Ja, ich darf aber sagen, wir hauen jetzt mal rein, weil die Aftershow wartet ja auch noch auf uns.
Sind wir schon so weit? Ach, Alter.
Ja, ja, voll.
Ach, krass, ich hab gar nicht auf die Uhr geschaut. Okay, dann machen wir es noch ganz schnell. Also wir haben noch eine Playlist zum einen, Sound to Dorf bei Spotify, die offizielle Playlist zum Podcast. Da tun wir drauf. Ich tue drauf von Macklemore. Da kam jetzt ein neues Lied raus. Fucked Up heißt es. Schaut sich das mal bei YouTube an. Das Video ist auch ultra krass und der Text auch und so. Das ist also mega zeitgemäß und richtig in die Fresse. Mal komplett unverhüllte, wie sagt man, ja, Staatskritik.
Mhm. Ja, also du hast mir das ja geschickt und dann bin ich inspiriert worden. Weil er hat schon mal so ein Lied rausgebracht, auch nicht so lang her. Hinz Hall heißt das, oder Heinz Hall, was ne? Hinz Hall, glaube ich, spricht man das aus. Das ist auch stark von ihm. Und genau, das wünsche ich mir auch.
Ja.
Machen wir mal hier Macklemore Double Pack.
Yes.
Auf die Playlist.
Sehr cool. Und dann bedanken wir uns noch bei den Patreons, bei den Patrons, sagt man wahrscheinlich. Genau. Also wir sind bei Patreon, patreon.com/downtodwarf. Da könnt ihr uns unterstützen für ab 2 Euro im Monat. Und es gibt auch ein paar Leute, die das schon machen, schon lange auch teilweise. Und die Leute kriegen dann von uns als Goodie, Dankeschön, nochmal so ein Mini-Podcast. Das ist die Aftershow, die nehmen wir jetzt im Anschluss nochmal auf. Und die wird halt nur bei Patreon veröffentlicht. Und wenn ihr da dazustoßen wollt, kommt gern vorbei. Und die Unterstützer, Unterstützerinnen werden dann auch immer vorgelesen. Das ist zum einen der Werner, der Andreas, Kruzifix, was hast du jetzt das? Normaler Name, Zipfelschwinger 69, die Lena, Rosalie, Domme und Tizi. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, danke, danke. Ihr macht es dem Podcast möglich und deswegen nehmen wir euch jetzt auch direkt mit in die Aftershow.
Warte mal, jetzt muss ich nur ganz kurz auf den Kalender schauen und zwar die nächste Folge kommt dann unmittelbar vor der Bundestagswahl raus.
Oh, da können wir noch schön Einfluss nehmen.
Dann nehmen wir noch Einfluss und danach kassieren wir unser Geld von der Antifa.
Ja.
Und dann
pro linken Wähler kriegen wir mehr 100 Euro. Also bitte, jetzt genau. Die Linke aber mit Fotobeweis. Boah,
aber
aus der Wahlkabine.
Ganz kurz noch, ich habe in letzter Zeit super viel natürlich auch über die Wahl geredet mit Leuten aus meinem Umfeld und so. Und ich bin super erstaunt drüber. Ich meine, das ist natürlich auch die Bubble von mir, aber auch von voll vielen Leuten, wo ich es nicht gedacht hätte, ganz viele Leute, die Linke wählen diesmal. Die normal immer grün wählen und jetzt die Linke wählen.
Die sind on the rise, aber ich sagte aber warum? Erstens, weil die Wichser von der BSW jetzt nimmer in der Linken
sind. Das sagen auch ganz viele,
haben
mir auch Leute
gesagt. Ich glaube, das haben ohne Wagenknecht, Ernst und so, diese ganzen Populisten sind halt jetzt raus. Und das finde ich Also ich bin total froh. Ich wähle dir diesmal A. Das ist kein Geheimnis. Ich davor habe ich die Grünen gewählt. Ich finde, keine Ahnung, das ist bei mir fast 50-50. Also ich kannte genauso gut die Grünen wählen, aber diesmal höre ich auf mein Herz und wähle die Linke. Weil eben so bestimmte Leute jetzt nicht mehr in der Linken sind, was ich super gut finde. Und ich bin so froh, dass die Linke eben nicht gestorben ist, wie es prophezeit wurde, als die Wagenknecht eben angefangen hat, ihre Partei zu gründen. Und wahrscheinlich, so wie es ausschaut, kann es sogar sein, dass die Wagenknecht nicht reinkommt im Bundestag und die Linke schon. Und das finde ich natürlich doppelt gut irgendwie.
Ja, voll. Ja. Das wollte ich nur sagen, dass ich erstaunt drüber bin. Und hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es ist mir so, haben nicht so viele auf dem Schirm.
Und die Linke hat grundsätzlich am meisten nicht so geile Parteivorsitzende. Und im Moment haben es einen der stärksten. Also Gysi natürlich, gell, ist einer der, der ist einfach immer gut, rhetorisch ultra stark. Ja. Aber der Van Aken ist auch echt, ist ein Macher.
Ja, der wirkt auch eben souverän, labert keinen Scheiß und hat Erfahrung, ist schon lange in der Politik. Das ist auch so ein Vorteil, jetzt können wir gleich in die Aftershow, aber dass die haben für die jungen Leute welche, die Social Media machen, also diese Reinicke oder wie die heißt. Mhm. Und die haben halt für die alten Leute mit Gysi und die anderen zwei von dem Team Silberlocke sozusagen, die sind halt super bekannt. Und Gysi ist einfach, also da können sich sehr viele Leute einigen drauf, dass es ein guter Typ ist. Auch wenn man die Linke vielleicht nicht so mag, aber selbst bei Gysi sind sich dann doch alle einig oder die meisten, dass der ist rhetorisch gut, der ist super intelligent, der ist einfach ein guter Typ so.
Ja.
Naja gut, jetzt gehen wir in die Aftershow.
Naja.
Jetzt haben wir unser Antifa-Pflichtding erfüllt.
Und jetzt wird's nur einfach nur extremer.
Jetzt wird's richtig radikal.
Also macht es gut. Wir hören uns nächste Woche oder jetzt gleich halt in der Aftershow. Habt eine geile Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Down to Dorf.
Achso, wenn ihr das dann hört, naja, dann sagen wir euch dann nichts. Also, tschüss.
Ciao.